R.E. Westenbrook erklärt, die Materie scheint sich im Grunde einem Zustand zu nähern, der einzig und allein nur Geist ist. Und das spricht für die hohe Geistigkeit der Weltordnung. Bernard Babink schreibt, die stoffliche Welt erscheint uns heute als vielleicht vorübergehende Materialisation eines durchaus geistigen Konzeptes. Richard Feynman vom California Institute for Technology, in Klammer Nobelpreis 1965, sprach vom Universum als von einer Hierarchie, die von den einfachsten atomaren Strukturen über die subtilsten geistigen Begriffe bis zu der Erkenntnis Gottes reicht. Der führende englische Astronom Sir Arthur Eddington, der sich um Untersuchungen der Astrophysik verdient gemacht hat, erklärt, das offene Geständnis, dass die Physik sich mit einer Welt der Schatten befasst, ist einer der bezeichnendsten Fortschritte der neueren Zeit. Eddington vertrat die Meinung, der Stoff der Welt ist der Stoff des Geistes. Der Astronom und Physiker Sir James Jeans stellt fest, heute ist man sich ziemlich einig darüber und auf der physikalischen Seite der Wissenschaft nahezu völlig einig, dass der Wissensstrom auf eine nicht-mechanische Wirklichkeit zufließt. Das Weltall sieht allmählich eher wie ein großer Gedanke als eine große Maschine aus. V.A. Virsow schrieb im Jahre 1967, dass es nur Materie und keinen Geist gibt, ist eine höchst unlogische Behauptung, die von den Erkenntnissen der modernen Physik weit entfernt ist, welche zeigt, dass es Materie in der traditionellen Bedeutung des Begriffs nicht gibt. Durch die Erkenntnisse der Physiker im subatomaren Bereich ist die mechanistische Weltanschauung zu einem Anachronismus geworden. Gewisse Elementarteilchen, wie zum Beispiel das Neutrino, mit ihrem praktisch fehlenden Charakter physischer Eigenschaften haben etwas Gespensterhaftes. In Klammern, das Neutrino zum Beispiel hat keine Masse und keine elektrische Ladung. Es unterliegt auch nicht der Anziehung der Schwerkraft und wird nicht von den elektrischen und magnetischen Feldern anderer Teilchen eingefangen oder abgestoßen, an denen es vorbeifliegt. Manche Teilchen erscheinen den Wissenschaftlern so eigenartig und gespensterhaft, dass sie ihnen den Terminus Strangeness, Fremdheit, beigelegt haben. Diese Teilchen sowie die inzwischen entdeckten Quarks könnten das Bindeglied zwischen Geist und Materie darstellen. Der Physiker V.A. Virsow schreibt hierzu, der Geist ist eine universelle Wesenheit oder Wechselwirkung von derselben Art wie Elektrizität oder Schwerkraft und es muss analog zu Einsteins berühmter Gleichsetzung E gleich m mal c Quadrat ein Transformationsmodul existieren, durch den der Geistesstoff mit anderen Einheiten der physikalischen Welt gleichgesetzt werden kann. Arthur Köstler berichtet, dass Virsow vermute, dass Elementarteilchen des Geistesstoffes existieren könnten, als deren Bezeichnung er Mindons vorschlug und die Neutrino-ähnliche Eigenschaften haben könnten. Arthur Eddington hat die Meinung vom geordneten Verhalten der individuellen Materieteilchen vertreten, das in Erscheinung tritt, wenn Materie mit Geist liiert ist. Das Verhalten derartiger Materie, sagte er weiter, würde in scharfem Gegensatz zu den ungeordneten oder zufälligen Verhalten der Teilchen stehen, wie es in der Physik postuliert wird. Der Nobelpreisträger Wolfgang Pauli schreibt, seit der Entdeckung des Wirkungsquantums war ja die Physik allmählich gezwungen, ihren stolzen Anspruch, im Prinzip die ganze Welt verstehen zu können, aufzugeben. Eben dieser Umstand könnte aber als Korrektur der früheren Einseitigkeit den Keim eines Fortschrittes in sich tragen, in Richtung auf ein einheitliches Gesamtweltbild, in welchem die Naturwissenschaften nur ein Teil sind. Und der Physik-Nobelpreisträger Percy W. Bridgman stellt fest, Wir stehen an der Schwelle einer neuen Ära menschlichen Denkens. Einer der bedeutendsten Physiker der Neuzeit, der Schöpfer des Planck'schen Wirkungsquantums, der Nobelpreisträger Max Planck, äußert sich in einem in Florenz gehaltenen Vortrag unter anderem wie folgt. Als Physiker, also als ein Mann, der sein ganzes Leben der nüchternsten Wissenschaft, nämlich der Erforschung der Materie, diente, bin ich sicher von dem Verdacht frei, für einen Schwarmgeist gehalten zu werden. Und so sage ich Ihnen, nach meinen Erforschungen des Atoms, dieses. Es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingungen versetzt und sie zum winzigsten Sonnensystem des Atoms zusammenhält. Da es aber im ganzen Weltall weder eine intelligente noch eine ewige Kraft an sich gibt, müssen wir hinter dieser Kraft einen bewussten, intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. Da es aber Geist an sich allein nicht geben kann, sondern jeder Geist einem Wesen zugehört, müssen wir zwingend den Bestand von Geistwesen annehmen. Das Atom öffnet der Menschheit die Tür in die verlorene und vergessene Welt des Geistes. Diese bedeutende Aussage des berühmten Gelehrten stimmt mit der Kundgabe, die in der Neuoffenbarung vor mehr als 100 Jahren ihren Niederschlag gefunden hat, vollständig überein. Es heißt dort, Kraft als selbstständiges Ding, so wie es die gelehrten Materialisten wollen, existiert gar nicht. Der Geist ist Anreger der Kraft, Zusammenhalter des Stoffes und so der Hauptfaktor des ganzen Lebens. Ohne Geist gibt es kein Leben. Ohne Leben keinen Stoff. In Klammern Lebensgeheimnisse, Seite 78. Hinter dieser materiellen Welt ist die noch größere Geisterwelt. In Klammern Schöpfungsgeheimnisse, Seite 171. Alle wesenhafte Realität ist eigentlich nur im rein Geistigen zu suchen und zu finden. In Klammern, Großes Johannesevangelium, Band 7, 75-1. In Übereinstimmung damit erklärt der angesehene Wissenschaftler Karl Friedrich von Weizsäcker, dass die Substanz, das Eigentliche des Wirklichen, das uns begegnet, der Geist ist. Arthur Köstler zieht im Hinblick auf die Entwicklung in den Naturwissenschaften die Schlussfolgerung: Wir haben einen ganzen Chor von Physik-Nobelpreisträgern vernommen, die uns verkündet haben, dass die Materie, die Kausalität und der Determinismus tot sind. Wenn das so ist, wollen wir sie mit einem elektronischen Requiem würdig zu Grabe tragen. Es ist für uns an der Zeit, von der nachmechanistischen Naturwissenschaft des 20. Jahrhunderts zu lernen und uns aus der Zwangsjacke zu befreien, die der Materialismus der letzten beiden Jahrhunderte unserem philosophischen Weltbild auferlegte. Es ist fürwahr an der Zeit, dass der Materialismus überwunden wird. Die Folgen, die sich aus dieser Weltanschauung ergeben haben, werden im letzten Kapitel über die bevorstehenden Katastrophen beleuchtet. Führende Wissenschaftler, wie zum Beispiel der Nobelpreisträger Werner Heisenberg, haben den Zusammenhang von Ursache und Wirkung der immer beunruhigender werdenden Zeiterscheinungen längst klar erkannt. Heisenberg schreibt hierzu: Die Religion ist die Grundlage der Ethik, und die Ethik ist die Voraussetzung des Lebens. Wo keine Leitbilder mehr den Weg bezeichnen, verschwindet mit der Wertskala auch der Sinn unseres Tuns und Leidens, und am Ende können nur Negation und Verzweiflung stehen. Diese Leitbilder entstammen nicht dem Anschauen der unmittelbar sichtbaren Welt, sondern dem Bereich der dahinterliegenden Strukturen, von dem Plato als dem Reich der Ideen gesprochen hat und über den in der Bibel der Satz steht: Gott ist Geist. Die Zeit wird kommen, wo erkannt wird, dass der Materialismus ein Irrweg ist. Die Kundgaben der Neuoffenbarung lassen keinen Zweifel darüber offen, dass sich die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse weiterhin den Aussagen Lorbers nähern werden. Mit der gereinigten Wissenschaft, ist vorausgesagt, wird sich meine Lebenslehre leicht vertragen und den Menschen ein volles Lebenslicht geben. In Klammern Großes Johannesevangelium 9, 90-11. Lincoln Barnett ist beizupflichten, wenn er feststellt, dass die Wissenschaftler wissen, dass die Nachwelt imstande sein könnte, ihre Anschauungen ebenso zu überholen, wie sie selbst die Anschauungen ihrer Vorgänger überholt haben.